Werte Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung haben Katrin und Holger ein Gewinnspiel versteckt. Wer uns als erster die Lösung per E-Mail schickt, gewinnt eine Eric Cartman-Figur, die auf Knopfdruck flucht.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. April 2024 mit der Ukraine,
Brüssel,
Spionen und Freunden,
Gazen,
Arbeitsstunden,
Gesundheit,
dem Wirtschaftsrat,
Geschlechtern,
Shamjaf zu Dubai,
dem Börsenticker,
einer guten Nachricht,
Katrin Rönicke,
einem Limerick der Woche, einem fetten Schnupfen und Holger Klein. Ich habe Schnupfen. Ich wollte es nur gesagt haben, damit nicht irgendjemand...
Damit jetzt nicht alle denken, ah, jetzt klingt sie genauso arrogant, wie sie ist.
Ey. Ich fange an mit der Ukraine.
Sag ich doch.
Auch in der letzten Woche gab es wieder, wie ich auch letzte Woche schon erzählt habe, es hat also nicht aufgehört, heftige Angriffe auf Kharkiv und diese Woche auch auf Tscherniv. Und ich habe jetzt gelesen, dass man davon ausgeht, also so international Expertinnen, offizielle Stimmen, dass Russland Odessa zerstören will, was ich sehr, sehr krass fände. Und vielleicht auch deshalb, weil immer mehr merken, dass die Lage doch sehr ernst ist, gerade in der Ukraine, hat jetzt Deutschland, also allen voran Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, und Boris Pistorius. Ich muss echt aufpassen.
Borius.
Boris.
Ja, aber das ist halt auch selber schuld. Ich meine, ne?
Nee, seine Eltern sind
schuld. Könnte sich ja Kai-Uwe nennen oder so.
Jedenfalls, die beiden appellieren gerade eindringlich an andere Länder, also auch über Europa hinaus, zum Beispiel Saudi-Arabien, aber auch alle möglichen, zu denen sie halt einen guten Kontakt haben, dass sie Luftabwehrsysteme zur Verfügung stellen soll, weil das ja alles Raketen- und Drohnenangriffe sind, die da passieren und wo auch wirklich wieder Dutzende Menschen verletzt und auch getötet worden sind.
Aber hatte da nicht gerade die Bundesregierung noch gesagt, sie würden jetzt noch eine Patriot rüber?
Genau, das ist mein nächster Punkt. Deutschland hat einen Patriot locker gemacht, noch einfach um mit gutem Beispiel voranzugehen und sagen eben international, wenn ihr auch noch welche übrig habt, gebt sie her. Und die EU plant dann auch, also es gibt ja Länder, die sagen, wir möchten es nicht direkt an die Ukraine geben. Und da sagt die EU, dann gibt es erstmal uns und dann machen, also wir kaufen es von euch, ne? Also dieser Ring, es ist nicht mal ein Ringtausch, sondern die kaufen es dann ab.
Andere Aufkleber drauf machen.
Und sorgen dafür, dass das in die Ukraine kommt. Selbst der Bundeskanzler hat im Jahre 3 dieses Krieges in mehreren Kommentaren und Reden deutlich gemacht, dass er sieht, wie dringlich diese Lage ist.
Der Bunkerhunter, ist so dieser Blue Sky-Account, dem ich folge, der unfassbar viel Output macht. Irgendwie, ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Der hatte diese Woche auch noch geschrieben, dass es, also die F-16-Koalition, das scheint irgendwie ein paar Länder zu sein, die Flugzeuge haben, wird eine erhebliche Anzahl von Flugzeugen in die Ukraine transferieren. Sie werden mit den neuesten Waffen ausgestattet und können hinter der Frontlinie zuschlagen.
Das wäre doch
ich
auch.
Ich weiß nicht, was da draus wird. Also das fiel mir nur gerade ein, als du das erzählt hast. Also ich habe da jetzt auch gar nicht weiter rein recherchiert. Ich fand das nur ganz interessant. Und dann gibt es dann in dem Thread, das ist schön auf Blue Sky, die wenigen Diskussionen, die stattfinden, in einem total angenehmen Ton und vor allen Dingen super zielführend beziehungsweise erkenntniserweiternd. Da diskutieren sie dann auch noch über das Radar. Das funktioniert aber nur, wenn sie mit dem und dem Radar ausgestattet sind. Ansonsten sind die für die Russen viel zu leichte Ziele. Man lernt immer so ein bisschen was.
Das ist total cool, weil ich habe das Gefühl, auf Twitter ist inzwischen jeder sagt etwas, egal ob er wirklich was dazu weiß. Und das war ja eigentlich immer das Coole. Oder das ist ja auch das, was eine Diskussion wertvoll macht, wenn dann Leute sich melden, die etwas Neues beitragen oder etwas Kluges, was nicht jeder sowieso schon weiß. Oder halt.
Twitter ist halt so die ostsächsische Bürgerversammlung, wo Robert Habeck versucht zu erklären, wie die Bundespolitik funktioniert.
Ich weiß gar nicht, ob das Hauptproblem ist, weil ich mich mittlerweile, also ich versuche ja so wenig wie möglich dort zu sein und dann gibt es diese Accounts, die sind halt nur dort. Und wenn ich dann da in die Kommentare gucke, was ich aus alter Gewohnheit immer noch tue, habe ich oft das Gefühl, dass das jede Menge entweder Bots oder Trolle sind. die überall den gleichen Scheiß so drunter kommentieren.
Ach so, okay. Nee, das sehe ich schon gar nicht mehr. Also das ist, ja.
Naja, und dann aber, um die ganze Ukraine-Liste vollständig zu machen, leider gibt es in den USA schon wieder Streit oder immer noch Streit, muss man sagen, über die Ukraine-Unterstützung. Also das spaltet die Republikaner. Da gibt es die einen, die sagen, wir müssen die Ukraine unterstützen. Das ist patriotisch, das ist in Amerikas Interesse. Mhm. Also Republikaner, die das sagen, dass bei den Demokraten die meisten dafür sind, ist ja klar. Und dann gibt es eben das Trump-Lager und die wollen die Ukraine einfach um jeden Preis fallen lassen.
Ja, wo irgendwo habe ich die Woche auch einen Artikel gelesen, dass Trump die Ukraine persönlich hassen würde wegen dieser Hunter Biden Laptop, was weiß ich, ich verstehe das, ich habe das auch damals schon nicht verstanden. Zelensky, und Zelensky ist ja für ihn die Ukraine und das, also ja, naja.
Daran hat man übrigens damals ganz gut sehen können, was für ein integrer Kerl der Zelensky ist.
Ja. Ich hatte, ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche war oder also irgendwo hatte ich gesagt, dass ich nicht verstehen kann, dass wir so einen Ärztemangel haben.
Mhm.
Weil, also ich verstehe das wirklich nicht, weil das ist ein angesehener Beruf, das ist ein ehrbarer Beruf. Das ist so der klassische Beruf des Bürgertums. Ne? Also die Leute, die sehr gut büffeln können, aber nicht sonderlich inspiriert sein müssen. Das sind so, die gehen in so Berufe, Ärzte. Es gibt sehr viele, sehr gute, inspirierte Ärzte. Da brauchen wir gar nicht drüber. Nein, da brauchen wir gar nicht drüber. Aber es ist so, wenn ich so in meinem Bildungsbürgertumsfreundeskreis, so Bildungsbürgertumsfreundeskreis mich umgucke, da sind halt sehr viele Leute, die sehr belesen sind, die sehr gut büffeln können und so. Und die sind bevorzugt dann tatsächlich Juristen und Ärzte und Ärztinnen und so geworden. Weil man muss halt sehr diszipliniert sein. Und, ne, und zum Geige lernen muss man auch sehr diszipliniert sein. Ja, also Klischee-Schleuder hier. Ne? schon klar. Naja, aber egal. Also,
aber eins wollte ich dazu noch sagen, weil ich hatte vor Jahren, jetzt haben wir die Diskussion ja auch wieder, und vor Jahren hatten wir ja schon mal die Diskussion zum Paragraph 219a Strafgesetzbuch, also sprich Schwangerschaftsabbrüche. Und da hatte ich nämlich mit einer Medizinerin gesprochen, die in ihrer Freizeit dann noch diese Medicines for Choice geleitet hat in Berlin. Ja. Und wo ich sie so gefragt habe, wie machst du denn das? Ich meine, Medizinstudium ist doch total schrecklich krass und man muss die ganze Zeit lernen und man hat doch gar keine Freizeit mehr. Und sie meinte nämlich, naja, heutzutage mit YouTube ist es ehrlich gesagt total super.
Ah, aha. Auch das noch. Mhm. Noch ein Grund mehr, Arzt oder Ärztin werden zu wollen.
Absolut.
So, wir haben jedenfalls, also im Moment es wird diskutiert, also Lauterbach hat da was vorgelegt, das sogenannte Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Eigentlich heißt es Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Kommune, aber ja. Und der hat in einem Interview einen Bericht aus Berlin, hat er gesagt, was Ärztemangel und so weiter. Und das Problem scheint zu sein, dass Studienplätze fehlen. Lauterbach hat gesagt, wir bilden jährlich 5000 ÄrztInnen zu wenig aus. Wenn man das mal auf eine ganze Generation bezieht, sind es pro Generation 150.000 ÄrztInnen zu wenig. Das ist sehr plakativ gerechnet, aber in Teilen kann man sogar so rechnen, weil die Leute sterben immer später. Mhm. Das heißt, die Generationen behalten ihre Ärzte immer länger. Also eine Generation 30 Jahre. Und Lauterbach sagt, oder beziehungsweise stand es in einem Artikel irgendwo, dass die Länder einfach kein Geld für mehr Studienplätze bereitstellen wollen. Darum hat Lauterbach jetzt, also ich muss das auch nochmal klären, ich habe auch schon meinen Podcast-Hausarzt angehauen, habe gesagt, wir müssen dringend reden, das ist der Flying Doc Mark Hanefeld, mit dem bin ich mich gerade am verabreden. Lauterbachs Gesetzesentwurf, der hat ein ganz interessantes Ding drin, und zwar, also du hast ja das Problem bei Hausärzten, ich weiß nicht, ob das bei dir ist, bei meiner Hausärztin steht zum Ende des Jahres, meistens so ab Mitte November ungefähr, haben die so einen kleinen Aufsteller auf der Theke stehen, da steht, ab jetzt arbeiten wir für lau.
Okay.
Ja, die haben halt eine Budgetierung. Also pro Krankheit, pro Behandlungsart gibt es eine Obergrenze, wie viel Geld da bezahlt wird. Und das reicht in der Regel nicht aus. Jetzt könnte man sagen, okay, dann mach halt Mischkalkulation, was sie natürlich machen. Also rein, also de facto machen sie eine Mischkalkulation, aber die Jure ist schon vor Ende des Jahres das Geld alle. Meine Hausarztpraxis sagt, das sind knapp 20% der Kosten, die sie letztlich nicht erstattet kriegen, die sie also praktisch irgendwie aus dem restlichen Jahr verteilen müssen und so weiter. Und das funktioniert halt auch nicht, weil eine Mischkalkulation, dazu müsstest du zumindest ahnen können, im Januar ahnen können, wie viele Menschen im Verlauf des Jahres mit welchen Krankheiten, wie oft und so weiter. Problem ist angeblich, niemand will Hausarzt werden, weil sich damit kein gutes Geld verdienen lässt, wegen dieser Budgetierung. Und Lauterbach will jetzt für Hausärzte diese Obergrenzen wegfallen lassen. Das heißt, Hausärzte können mehr Geld verdienen. Für Fachärzte gibt es solche Grenzen auch. die scheinen nicht angetastet zu werden, habe ich jedenfalls nicht lesen können. Unklar ist mir so ein bisschen, ob die Menschen wirklich so denken, dass sie sagen, ja, ich werde kein Hausarzt, weil da kann ich nicht viel Geld mit verdienen. Also ich zum Beispiel würde auch, also ich würde halt auch sagen, ich werde kein Hausarzt, weil ich keinen Bock auf bestimmte Symptome, also ich möchte einfach keine offenen Beine behandeln und so, weißt du?
Also ich werde keine Hausärztin, weil ich kann kein Blut sehen.
Ja.
Sonst würde ich es, glaube ich, gerne machen, ja. Aber
Aber mal gucken, ob da irgendwas passiert. Aber wenn tatsächlich jedes Jahr 5000 Ärztinnen und Ärzte zu wenig ausgebildet werden, dann glaube ich, ist das schon mal ein ganz anderes Problem, als dass die ausgebildet werden, ausgerechnet keine HausärztInnen werden wollen. Oder es kommt zusammen.
Es sind schon zu wenig insgesamt und dann gehen sie lieber Orthopädie.
Ja,
das ist ja
Labor,
recht lukrativ,
ne?
Also, sein.
Und mein Orthopäde sagt immer, er sei nur der zweitbestbezahlte Arzt. Noch mehr würden seine Kollegen verdienen, die Labore betreiben.
Ah,
und
ja.
Die müssten halt überhaupt nicht mehr an Patienten ran. Die kriegen halt nur Gewebeproben und so. Das wäre ein sehr entspannter Job, meint er immer. Was weggefallen ist und was ich im Ansatz für eine gute Idee gehalten habe, das war letztes Jahr mal im Gespräch, Lauterbach wollte sowas machen, das hat er Gesundheitskioske genannt. Die sollten in sogenannten sozial benachteiligten Gebieten die Versorgung verbessern, weil wenn du dich als Arzt oder Ärztin niederlässt, dann machst du das halt nicht da, wo die Leute alle Stütze kriegen, sondern machst es da, wo alle Privatpatienten sind. Und darum hast du dann in sogenannten sozialen Brennpunkten eine Unterversorgung und in allen anderen Regionen eine Überversorgung mit Ärzten. Und diese Idee von diesen Kiosken war halt, dass da so MTA-Fachpersonal, Pflegefachpersonal arbeiten sollte und beraten und lotsen sollte.
Mhm.
Finde ich schwierig. Die Kritik, die kam unter anderem von den Sozialverbänden. Die haben gesagt, das macht Doppelstrukturen aus, das macht im Zweifelsfall führt das zu einem Personalmangel. Also weil sowieso schon keiner da ist und dann auch noch eine Fehlallokation von Personal, weil im Zweifelsfall gehen die Leute dann dahin und die Hausarztpraxis auf dem Land hat dann keine Arzthelferin oder sowas mehr. Von wem es auch Kritik gab, war die FDP. Zu teuer, das sind noch Doppelstrukturen. Na. Mein Verdacht ist, das wäre ein Einfallstor gewesen für die olle Gemeindeschwester.
Mhm.
Die gab es in der DDR, das sind so Konzepte. Im Grunde sind das MTAs mit teilweisen ärztlichen Befugnissen. Also ein bisschen mehr als eine Krankenschwester dürfen die und ein bisschen weniger als der Arzt, also so genau dazwischen. Und damit könntest du recht günstig die medizinische Versorgung in den Griff kriegen, vor allen Dingen auf dem Land, vor allen Dingen da, wo es strukturschwach ist, vor allen Dingen halt auch mobil. Weil oft hast du sowas, ich sehe das ja gerade bei meinen Eltern, die sind sehr alt, die brauchen häufiger ärztliche Unterstützung. Eigentlich brauchen die regelmäßig Hausbesuche. Aber eigentlich sind die gar nicht so krank, die sind halt einfach nur alt, die sind halt nicht so krank, dass da ein Arzt, ein Mediziner, der Hausarzt meiner Eltern hin müsste. Es würde eigentlich reichen, wenn so ein Extended MTA vorbeikommt, der sagt, okay, nur Symptom so und so, nee, das ist alles in Ordnung, hier haben Sie eine Spritze, nehmen Sie diese 3 Tabletten oder sowas. Und das scheinen Ärzte und Ärztinnen zu hassen wie die Pest, weil... Da sind wir im Geige lernen.
Es könnte sich herausstellen, dass es gar nicht so schwer ist.
Standesdünkel.
Aber das habe ich sowieso oft ein bisschen das Gefühl, dass natürlich die MTAs, die machen ja schon wahnsinnig viel und dürfen aber bestimmte Dinge nicht, weil das muss ein Arzt machen, weil na, der hat das gelernt. Ja.
Der darf das halt. Und was ist denn mit der Haftung?
Genau,
ich sag Standesdünkel, weil Geige lernen. Ne? Also
ja,
das ist so,
nicht.
Weil mit Native Instruments kannst du halt auch Geige spielen. Ne? Das hat mir mal ein Wissenschaftler erzählt. Ich habe mal einen Podcast gemacht über genau so ein Projekt im Dementia Care Management im ländlichen Raum. Das heißt, regelmäßige Hausbesuche bei Demenzpatienten im ländlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern war das damals. Und der sagte, die Ärzte würden Sturm laufen, einfach nur gegen dieses Pilotprojekt. Das aber sehr gut funktioniert. Ich verlinke das dann einfach mal. Und ich finde, genau da, beim Standesdünkel, schließt sich auch so schön der ideologische Kreis zur FDP. Darum habe ich das eigentlich auch nur erzählen wollen.
Ach so.
Und wo wir gerade bei Gesundheit sind,
Neuigkeiten
aus der Welt des Geziefers. Der Sommer naht, die Zecken fliegen auf. Alle Jahre wieder erzähle ich das. Durch Zeckenbisse überträgt sich ein Virus. Das Virus macht im Zweifelsfall FSME. Hirnentzündung ist das. Der beste Schutz dagegen ist die Impfung. Einmal impfen kostet 3-mal zum Arzt gehen. Du machst die erste Impfung, dann nach 1 bis 3 Monaten die zweite Impfung, die dritte Impfung nach 1 Jahr. Dann hast du 97% Schutz für mindestens 3, wahrscheinlich 5 Jahre. Also über 60-Jährige sollen dann nach 3 Jahren. Du hast sogar noch nach knapp 10 Jahren 91% Schutz. Also das ist ein sehr, sehr guter Schutz. Es gibt schnellere Impfschemata, falls sich jetzt jemand denkt, oh shit, ich muss so schnell wie möglich so viel Schutz wie möglich aufbauen. Es gibt schnellere Impfschemata. Es gibt einen Link in den Shownotes zum Robert-Koch-Institut. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Geimpft zu werden ist kein Problem, wenn du in einem Risikogebiet lebst. Außerhalb musst du entweder irgendeine Geschichte erfinden, dass du in ein Risikogebiet fährst, oder du musst halt mit deinem Arzt irgendwie verhandeln. Die meisten sind entspannt, die ich da kennengelernt habe. Die Risikogebiete legt das RKI fest. Das hängt aber immer ein bisschen hinterher, weil deren Einstufung basiert auf den Daten zu gemeldeten Erkrankungen von 2002 bis jetzt 2023. Das heißt, es kann gut sein, dass 2024 irgendwo ein Risikogebiet ist, das das RKI noch nicht gesehen hat, weil es letztes Jahr noch keins war. Mhm. Darum lieber mit dem Arzt verhandeln. Für dieses Jahr, und da bin ich da wieder drauf aufmerksam geworden, gibt es neue Risikogebiete in Thüringen und Brandenburg. Mhm. Ja, also auch da, wo die Rechten behaupten, es gäbe zu viele Zecken. Impfung gegen FSME ist gut, ist aber nichts einziges Problem. Und das viel größere Problem, was halt viel häufiger vorkommt als eine FSME durch einen Zeckenbiss, ist die Lyme-Borreliose. Mhm. Weil wenn die Zecke lang genug an dir dranhängt und saugen kann, kann sie Bakterien übertragen. Das passiert wesentlich häufiger als FSME. Und diese Lyme-Borreliose, die kommt sehr spät. Man kann die sehen, also das ist ein sehr interessanter
roter Ring
um eine dicke, fiese Einstichstelle. Mhm. Man kann sie aber auch nicht sehen, es sieht halt nicht immer so aus. Also
genau.
Es ist halt,
was war das, irgendwelche 70% oder so? Also es war auf jeden Fall zu wenig oder zu viele sehen nicht so aus.
Genau, und ich hab jetzt Schiss, dass das, was ich die Tage an meinem Arm hatte, vielleicht sowas gewesen sein könnte, so ein Zeckenbiss.
So.
Weil das war ja auch, aber ja.
Ja, das glaube ich nicht, aber können wir später
also drüber
reden.
Also man kann das sehen, das muss man aber nicht unbedingt. Man kann es nicht spüren, ob man jetzt diesen Erreger in sich hat. Das dauert Wochen bis Monate, bis das Ding irgendwie ausbricht. Und dann kann es nochmal Jahre dauern, bis es richtig ausbricht. Und richtig ausbrechen heißt wirklich ekelerregend, weil Endstadium betrifft dann Gelenke, Haut, Herz, Nervensystem. Also wirklich, du kriegst das Kotzen, Schmerzen am ganzen Körper. Ist eine Autoimmunerkrankung. Also es ist dann auch im ganzen Körper. Sehstörungen werden wohl häufig auch geschildert.
Du hast es gelesen und jetzt hast du Angst.
Jetzt, genau, ich habe wieder Krankheiten gegoogelt.
Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, die ist ein bisschen verfrüht, aber es gibt ein Pharmaunternehmen, was daran arbeitet, die Borreliose in den Griff zu kriegen, weil die Zeckenbisse, also wenn denn die Borreliose da übertragen wird, ist es meistens erst nach einer längeren Zeit. Ich glaube, es war irgendwas so um die ein Tag, 24
Stunden
oder so. Die muss mehrere
Stunden an dir dranhängen und saugen, ja.
Erst wenn sie sich vollgesaugt hat, nämlich die Zecke, dann gibt sie irgendein Enzym ab oder so. Ich weiß es nicht mehr. Also nagelt mich bitte nicht fest. Ich mache das hier gerade alles aus dem Kopf und habe den Artikel vor 2 Wochen gelesen. Und dann kommt erst dieser Erreger typischerweise raus.
Mhm.
Und das heißt, man hat ein Zeitfenster, wo man was tun könnte. Und insofern arbeiten die an einem Medikament, was man eben nehmen kann. Also keine Ahnung, stell dir vor, du gehst irgendwie in den Wald an einem Tag, dann nimmst du das Medikament. Das ist so ein bisschen wie, dem Hund gebe ich auch immer so Tabletten, dass die Zecken, sobald sie trinken, abfallen von dir, weil das für sie
fies ist,
genau. Ja. Und da arbeitet ein Pharmaunternehmen jetzt auch für Menschen dran.
Dummerweise beeinflusst es den Geschmackssinn, aber...
Aber da die wirklich gute Nachricht lag auch gerade in meiner Erzählung. Man hat wirklich lange Zeit. Das heißt, immer wenn man in so einem Gebiet ist, abends absuchen.
Ja.
Gegenseitig am besten. Den ganzen Körper, die setzen sich am liebsten in warme, feuchte Ritzen. Also,
das heißt, da, wobei
ihr
so
solltet euch mögen, wenn ich,
ja.
ich absucht. Aber wenn man sie rechtzeitig findet und rauszieht, ist die Gefahr sehr, sehr gering. Ich habe ein ganz anderes Thema mitgebracht. Wir bleiben mal beim Inland. Und zwar hatten wir letzte Woche schon über Arbeitszeiten gesprochen. Die Quintessenz war, Arbeit macht dumm. Zu viel Arbeit macht dumm.
Und dann hat Lindner, haben wir das gesagt, weil Lindner, oder hat Lindner danach gesagt, dass wir alle zu wenig arbeiten?
Er hatte es, glaube ich, davor schon mal angedeutet. Und dann hatte er doch gefordert, Überstunden sollten steuerfrei werden oder so, ne?
Ja.
Ja, also er ist auf jeden Fall nicht ganz auf der Höhe der aktuellen Wissenschaft. Und anscheinend auch nicht der aktuellen Zahlen, weil das DIW hat jetzt Daten ausgewertet aus dem sozioökonomischen Panel und aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und sagt, in Deutschland wurde noch nie so viel gearbeitet wie 2023.
In der Summe?
In der Summe.
Aber der Einzelne arbeitet immer weniger. Und so geht's ja wohl nicht.
Das stimmt, das sagen die auch. Also tatsächlich sind die Wochenarbeitsstunden ein Stück zurückgegangen.
Aha.
Aber rund 55 Milliarden Stunden haben die Deutschen 2023 gearbeitet. Und es war 1991 noch 52 Milliarden. Es hat also wirklich zugenommen. Und der Hauptgrund sind die Frauen. Also die Frauen sind halt mehr in den Arbeitsmarkt gekommen seit 1991 und sie sind der Hauptgrund dafür, dass zwar mehr gearbeitet wird insgesamt, aber die Einzelnen tatsächlich unter der Woche immer weniger. Also es nimmt leicht ab. Jetzt sagt das DIW, ne, Fachkräftemangel. Also erstmal klingt es ja so, als sei der Fachkräftemangel wirklich ein bisschen momentan viel Gejammer, weil Leute tatsächlich sehr viel arbeiten. Aber diese Frauen, die in den Arbeitsmarkt gekommen sind, die lösen natürlich nicht den Fachkräftemangel, weil die meisten von denen immer noch im Niedriglohnsektor unterwegs sind oder Teilzeit oder eben einfach viel zu wenig das Potenzial der Frauen ausgeschöpft wird. Und das sagt auch das DIW. Also wenn wir schon von Fachkräftemangel immer jammern, dann können wir es uns eigentlich nicht leisten, immer noch so viele Frauen, nur weil sie Kinder kriegen oder weil sie sich um Eltern oder sonst wen kümmern, zu Hause vergammeln zu lassen.
Minijobs abschaffen.
Ja,
fordern
Minijobs.
Die das?
Nee, das fordern sie nicht. Also sie fordern eigentlich vor allem zwei Dinge. Das eine ist, das Ehegattensplitting abzuschaffen und damit eben auch diesen Anreiz abzuschaffen, dass Frauen so wenig arbeiten und so wenig verdienen und eben keine, in der Regel oder oft keine eigene Karriere machen. Das ist ja das Hauptproblem. Also am Ende, wenn du dir die Lebensarbeitszeit anschaust, dann haben Frauen oft keine eigene Karriere und deswegen oft keine eigene Altersvorsorge. Und Männer, das ist die zweite Forderung, die sie stellen. Männer, die sich kümmern. Ja, es sind immer noch viel zu wenig Männer, die auch irgendeine Art von Sorgearbeit übernehmen müssen. Meistens bleibt es an den Frauen hängen. Und ich zitiere jetzt mal das DIW. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Männern ist seit 2011 leicht rückläufig. Bei der Sorge- und Hausarbeit holen sie aber nur langsam auf. Wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt, wird es insbesondere bei der Kinderbetreuung noch Jahrzehnte dauern, bis Männer und Frauen gleich viel Zeit dafür aufwenden. Also Männer, man kann auch, das ist ja was, was viele nicht wissen, man kann auch trotz des Ehegattensplittings so leben, als sei man gleichberechtigt. Das geht.
Ach, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich habe Neuigkeiten von der mythischen Substanz mitgebracht.
Wasserstoff.
Sie wird realer.
Ja.
Diese Woche hat die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz beschlossen, das neue Klimaschutzgesetz. Das Bundesverkehrsministerium hat sich durchgesetzt. Die Sektorziele sind abgeschafft worden, also Senkungsziele nach Sektor, Industrie, Verkehr, Gebäude. Das heißt, die Autofahrer dürfen CO2 in die Atmosphäre blasen, wie sie Bock haben. Und dafür müssen alle anderen halt umso mehr sparen.
Ja.
Das ist das, was Volker Wissing anscheinend wollte und was er jetzt gekriegt hat. Was natürlich Augenwischerei ist. Ja, das wird auch früher oder später noch der ärgste FDP-Wähler verstehen, weil insgesamt muss genauso viel eingespart werden wie vorher. Und der Verkehrssektor, wenn ich mir die Sektoren so angucke, ist der Verkehrssektor immer noch derjenige, in dem das am einfachsten geht. Und das nicht mal nur, weil man einfach nur Tempo 100 und so weiter, würde auch nicht reichen, aber trotzdem, sondern wenn du dir nur die Investitionszeiträume für Anlagen anguckst, Gebäudeheizung, 20, 25, 30 Jahre. Industriebetriebe, Heizung da, Energieverbraucher da, Maschinenpark, 20, 30, ich weiß nicht, wann die abgeschrieben haben, aber das sind ja aberwitzige Zeiträume, in denen da Investitionen gemacht werden. Autos, ja, Dienstwagen, Firmenwagen, 3 Jahre, 5 Jahre, private Fahrzeuge, 8 Jahre. Jetzt kommt der nächste, ja, wir fahren unseren Volvo schon seit 17 Jahren. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber ist halt nicht die Durchschnittsrealität, mit der man Politik macht. Interessant ist aber an diesem Gesetz, was ich viel interessanter finde, weil Kritik und alles haben wir überall gesehen. Sie haben beschlossen, die Finanzierung des Wasserstoffkernnetzes, das sind die dicken zentralen Leitungen, wo der Wasserstoff durchfließt. Und da gibt es eine Karte dazu. Und auf dieser Karte, die kommt sogar vom Ministerium, auf dieser Karte können wir sehen, wo die Leitungen langlaufen. Und diese Leitungen laufen im Wesentlichen zwischen den Industriezentren lang und Küste, wo der ganze Scheiß dann herkommt. Und ein bisschen was aus dem Süden, wo wir hoffen, irgendwann über die Pyrenäen aus Afrika mit Wasserstoff beliefert zu werden. Was du da aber nicht siehst, Und ich bin da sehr dankbar dem Kollegen Rico Grimm, der hatte das auf Blue Sky in einem Thread verarbeitet. Was du da halt nicht siehst, und darauf weist Rico hin, du siehst praktisch keine Leitungen, die in die Städte gehen.
Genau.
Weder in die großen noch in die kleinen, sondern einfach nur fette Leitungen von zur Industrie, wo dann eben wirklich im Hochofen in der Glashütte richtig viel Hitze gebraucht wird. Die Leitungen gibt's, die in die Städte gehen. Da fließt im Moment Erdgas durch. Die müssten umgerüstet werden auf Wasserstoff. Das wird uns auch seit vielen, vielen Monaten, insbesondere von rechten PolitikerInnen, erzählt, dass das passieren würde, dass das gehen würde. Aber der Bund hat überhaupt nichts in sein Gesetz geschrieben, dass er das bezahlen wird, geschweige denn, dass er das irgendwie mit Bürgschaften absichern wird. Das heißt, die Stadtwerke, die Gasnetzbetreiber, müssen den Scheiß selber bezahlen. Und das werden sie nicht tun, weil sie sich das erstens nicht leisten können und zweitens viel zu unsicher ist, ob dann hinterher da wirklich Wasserstoff durchkommt, weil wir gar nicht wissen, ob wir genug Wasserstoff haben. Das heißt, die haben ein enormes Kostenrisiko und dieses Risiko werden sie nicht eingehen. Der Bund wird sie nicht dabei verschützen. Das heißt, was ich seit vielen, vielen Monaten sage, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Wasserstoff in der privaten Heizung, ja, wo euer idiotischer Nachbar sich gerade so eine Heizung hat andrehen lassen, statt sich eine Wärmepumpe zu kaufen. Also Wasserstoff in privaten Heizanlagen wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit genau derjenige Mythos bleiben, für den ich das schon immer gehalten habe. Ich sage mit an Sicherheit grenzend, weil du kannst aus lokalen Stromüberkapazitäten theoretisch Wasserstoff machen, um diese Überkapazität zu speichern und damit irgendwas anderes zu machen. Aber wahrscheinlich wirst du damit auch wieder Strom erzeugen, der dann von dieser, sagen wir mal, neben dem Windrad stehenden Wasserstofftank, und wenn das Windrad sich nicht drehen kann, weil Flaute ist, tust du halt den Wasserstoff in irgendwie so ein Gerät, verbrennst du einfach, treibst eine Turbine mit an, wo dann Strom mit erzeugt wird. Also auch selbst die Idee, dass wir Wasserstoff aus Überkapazitäten dann in Privathaushalte zum Heizen leiten könnten, ehrlich gesagt halte ich das für absoluten Unsinn. Ich weiß überhaupt nicht, es fällt mir so schwer darüber zu reden, weil das alles so absurd ist. Wenn irgendwo Stromüberkapazität ist, ja Himmel, Arsch und Zwirn, dann packe ich mir halt eine 10 Kilo Dingens, Watt sind das, irgendwie einen fetten Akku meinetwegen unters Bett und lade den mit der Überkapazität auf. Und wenn dann Unterkapazität ist, dann schaltet irgendein Schalter um und fährt den Akku langsam leer. Und selbst da kann ich eine Wärmepumpe ein paar Stunden mit betreiben. Entschuldigung. In dem Thread übrigens auf Blue Sky schon wieder, wird noch ein bisschen weiter diskutiert, spekuliert und so weiter. Super interessant, aber halt eben nicht auf diesem Schwachkopfniveau, was wir bei Twitter finden.
Nochmal kurz zurück zu Wolfgang Wissing und dass er sich durchgesetzt hat.
Ja.
Was denn?
Nix, nee, alles gut, alles okay. Ich muss nur lachen. Alles gut.
Da hat Miriam Vollmer nochmal ganz schön auf Twitter eingeordnet, was man auch wirklich niemandem vorenthalten sollte. Was ist denn los?
Nee, ist schon in Ordnung. Entschuldigung, der heißt Volker. Ich schaff's leider nicht, den Fehler stehen zu lassen, aber ich find's total
was
lustig.
Was hab ich gesagt?
Wolfgang, ich find das unglaublich treffend.
Oh Gott, Entschuldigung. Jedenfalls, Miriam Vollmer, es ist hoffentlich allen Beteiligten klar, dass jede Maßnahme im Verkehrssektor, die man jetzt nicht ergreift, sich direkt auf den CO2-Preis 2027 auswirken wird. Und ihre kleine Verschwörungstheorie noch dazu ist, dass es Volker Wissing ganz bestimmt darum ginge, 2027 den Preis von CO2 auf 300 Euro hochzutreiben, damit dann endlich mal Schluss ist mit diesen ganzen Geringverdienern auf der Autobahn.
Das ist eine Arbeitshypothese. Und wo du sagst, CO2-Preis 2027, ich habe gerade einen anderen Podcast aufgenommen, eine Auftragsproduktion.
Natürlich, Holger.
Natürlich. Und zwar für die AWO, für die Arbeiterwohlfahrt. Und das Thema ist, also gibt es eine Arbeitsgruppe klimafreundlich pflegen. Oder auch so denkst du, so steige ich auch wirklich in das Gespräch. Sag mal, also da denke ich jetzt als letztes ans Klima, wenn es um Pflege geht, weil Oma muss geholfen werden. Und er ordnet dann so ein bisschen ein, also wie viel da eigentlich an CO2 verbraucht wird oder erzeugt wird, das gar nicht nötig ist. Was war das? 25% Heizen. Extrem viel bei der Lebensmittelversorgung. Ja, weil was nicht aufgegessen wird, muss weggeschmissen werden wegen Hygienevorschriften und solche Sachen halt. Und was aber, was da wirklich das hat ja im Grunde, ist das so im Nebensatz gekommen. Also das haben wir überhaupt nicht, also wir sind zufällig bei dem Thema gelandet. Das Problem ist, die haben irgendwie, ich weiß nicht, 100.000 Gebäude oder sowas. keine Ahnung, vielleicht auch 10.000, ich habe die Zahl vergessen, die müssen klimasicher gemacht werden. Da haben die aber gar kein Geld für, weil die Sozialverbände, die leben von der Hand in den Mund. Die können halt nicht hingehen und sagen, ja, guten Tag, liebe Kommune als Träger, gib mal Geld für 20 Jahre, wir wollen unser Haus sanieren. Mhm. Sondern die können nur zur Kommune gehen, können sagen, Tag Kommune, gib für nächstes Jahr mal so viel, wie wir für letztes Jahr verbraucht haben, plus Inflation. Mhm. Das heißt, die müssen extrem knapp haushalten und eigentlich ist es fast, also aus meiner Perspektive ist es unmöglich, da überhaupt irgendwas zu tun. Und dann sagt er noch so nebenbei, naja, und das Problem, was wir ja auch haben, ist, die CO2-Preise steigen. Das heißt, die Pflegekosten werden steigen durch die gestiegenen CO2-Preise. Das heißt, nicht nur die Pflegekosten, sondern kurz für alle, die damit noch nichts zu tun hatten, wenn du ins Pflegeheim gehst, gibt es zwei große Kostenpositionen. Das eine sind die Pflegeleistungen, das heißt Waschen, Anziehen, Verband wechseln, dieser ganze Kram. Das wird von der Pflegekasse bezahlt. Der Aufenthalt im Heim selbst, also praktisch dein Hotelaufenthalt, wenn du so willst, den bezahlst du selber. Das ist das, was man in der Zeitung liest, wenn in der Zeitung steht, der Pflegeheimaufenthalt im Pflegeheim kostet 2000 Euro, dann ist das der Hotelaufenthalt in deinem Pflegeheim. Das ist regional stark unterschiedlich. Es gibt in Sachsen-Anhalt Heime oder Regionen, da kommst du mit 1800 Euro im Monat aus. In Nordrhein-Westfalen brauchst du es unter 2800 bis 3000 gar nicht erst versuchen. Das heißt also erstens, die Pflegekosten werden steigen. Das kriegt man irgendwie über staatliche Zuschüsse, sonst wie kriegt man das irgendwie geregelt. Was aber auch steigen wird, ist der Hotelaufenthalt. Und das alleine wegen CO2-Preisen wird es für sehr, sehr, sehr viele Menschen, die gerade auf Kante genäht im Heim sitzen, unmöglich, diesen Heimaufenthalt aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Das ist kein Problem. Denn wenn du es dir nicht leisten kannst, zahlt das der Staat. Mhm. Ja, es ist jetzt nicht so, dass du zu Hause in deiner Kacke sitzen bleiben musst. Du kannst ins Heim, das zahlt der Staat, das ist alles geregelt. Aber du kriegst dann sogar noch 80 Euro Taschengeld, um dir die Fingernägel schneiden zu lassen oder sowas. Aber, genau, das ist eine Kaskade von Kostensteigerungen, die letztendlich Wolfgang bei der öffentlichen Wissing Hand liegen.
Zu verdanken sind.
Das ist Wolfgang Wissing hat's gemacht, genau. Und das kommt aber letztendlich bei der öffentlichen Hand an. Und damit bei allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Und das sind so, und dann, ach so, das Nächste. Auch so im Nebensatz, ja, und die gehen ja jetzt auch alle in Rente, unser Personal. Sagen wir mal so, ich bin gerade sehr, sehr froh, dass meine Eltern jetzt noch auf den letzten Drücker pflegebedürftig werden, bevor Shit the Fan hits. Mhm. Und der hat schon gehittet. Also es ist jetzt schon krass. Was da in diesem ganzen Ding los ist. Aber das wird in 6, 8 Jahren, könnte das nochmal uns richtig hässlich auf die Füße fallen. Die Sendung ist noch nicht erschienen. Ich sag dann in der nächsten Sendung Bescheid, dass sie erschienen ist.
Ja, okay. Du wolltest noch was zu Gasen?
Gase, ich habe noch mehr Gase mitgebracht. Gibt ja auch noch Erdgas, also Methan, das ist ja das, womit wir am meisten heizen. Und da hat Korrektiv mal wieder ordentlich einen vorgelegt, eine lange Recherche gemacht. Das ist wieder der Lesetipp fürs Wochenende so ein bisschen. Was sie gemacht haben ist, sie haben sich 150 Gasversorger angeguckt, die Ökogas verkaufen. Und die Begründung dafür, dass es Ökogas ist, ist nicht klimafreundlich erzeugt, sondern klimakompensiert. Also klimaschädliche Emissionen entstehen in Deutschland durch Gasheizung, werden woanders ausgeglichen, zum Beispiel durch Waldschutz, Staudammbau und sonst wie was. Es gibt Kompensationsmodelle, die funktionieren gut. Mhm. Sowas wie zum Beispiel Atmosphäre für Fliegen. Klar, sagt Atmosphäre auch, flieg lieber nicht. Ja. Ja, weil
daran merkst du auch, dass es einigermaßen gute Leute sind.
Was die halt auch machen ist, Atmosphäre geht halt hin und sagt, okay, wir nehmen Geld ein und von diesem Geld kaufen wir Leuten, die normalerweise mit Holz kochen, irgendwo in Subsahara-Afrika, den kaufen wir Solaröfen, weil geht schneller und ist CO2-armer. So funktionieren die und die bauen Staudämme und beteiligen sich an Finanzierung. Sowas. Was es aber halt auch gibt, es gibt diese sagen wir, Klimakompensationsindustrie, auf die sich dann die Gasversorger zu stützen scheinen, die haben so ganz komische Geschäftsmodelle. Waldschutz in Brasilien, solche Geschichten halt. Die bauen auch Wasserkraftwerke und so weiter. Und von denen kannst du halt CO2-Gutschriften kaufen und die kannst du verrechnen gegen das CO2, das deine Gasheizungskunden in die Atmosphäre entlassen haben. So, sie haben 150 Gasversorger angeguckt. 116 von denen haben in den vergangenen 13 Jahren CO2-Gutschriften aus Klimaschutz genutzt. und konnten nicht plausibel nachweisen, dass Emissionen reduziert oder eingespart worden sind. Es wird zum Beispiel weniger Wald geschützt, als sie angegeben haben. Es werden weniger Emissionen eingespart, als berechnet worden sind. Oder, und das ist eigentlich so mein Lieblingsding, auch schon lange bei dieser Kompensationsindustrie, das Projekt wäre ohne die Einnahmen aus dem Verkauf der CO2-Gutschriften sowieso finanziert gewesen.
Genau.
Also wir hätten diesen Staudamm eh gebaut. Wir hätten das Solarkraftwerk eh gebaut. Und das ist wirklich einer der zentralen Tricks dieser Kompensationsindustrie.
Yep.
Der andere zentrale Trick dieser Industrie ist, CO2-Einsparungen zu verkaufen für Bäume, von denen ich einfach nur behaupte, ich hätte sie ja fällen wollen. Also ich würde, wenn du mir, ne, wenn du mir das CO2-Zertifikat nicht abkaufst, fälle ich diesen Baum da hinten. Und weil ich ihn nicht gefällt habe, gibst du mir jetzt 100 Euro für ein CO2-Zertifikat. Das ist total krass. Also da kann man auch wirklich, es gibt unzählige Filme, Podcasts, Radiosendungen, Artikel zu dem Thema Kompensationsindustrie. Könnt ihr euch mal alles ein, habe ich hinten reingeschmissen in die Kommentare. Betroffen von dieser Betupperei sind 2/3 der insgesamt 16 Millionen Gutschriften, die sie ausgewählt haben. 98% der fragwürdigen Gutschriften wurden von einer einzigen Firma ausgegeben und das ist Verra, V-E-R-R-A. Die sind auch in den letzten Jahren schon häufiger mal auffällig geworden mit komischen Geschäftsmodellen. Im Artikel jede Menge Details und Recherche und so weiter. Vor allen Dingen schön eine Suchfunktion,
genau,
wo du nachgucken kannst, ob dein Gasversorger auch am Betuppen ist.
Ja. Und mir war dann besonders wichtig, weil wir ja hier, und ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen kann, ohne dass es dann gleich wieder Werbung ist, aber ich sag's jetzt einfach, wir haben ja hier oft Werbung für den Ökostromanbieter Polarstern. Und die haben auch Ökogas.
Oho, hast du mal geguckt im Suchding?
Genau, die sind Gott sei Dank nicht drin.
Puh.
Und hab dann aber nochmal auf der Seite geguckt und die haben tatsächlich echtes Ökogas. Also das ist nicht irgendwie kompensiert, sondern wirklich aus den entsprechenden Biostoffen hergestellt. Also das wollte ich nur nochmal. Ich bleibe beim Gas. Und zwar beim russischen Gas.
Ah, russisches Gas.
Russisches Gas. Hm. Lieben wir. Oder haben wir lange geliebt, jetzt nicht mehr so. Da hatte T-Online nämlich auch eine ausführliche Recherche zu einem gewissen Stefan Kohler. Der ist gestorben vor ein paar Jahren und spielte eine relativ wichtige Rolle im Leben von Frank-Walter Steinmeier. Zur Erinnerung, das ist unser Bundespräsident, vergisst man manchmal. Stefan Kohler ist so ein, laut T-Online und den Recherchen, ein sehr wichtiger Teil der sogenannten Moskau-Connection zwischen SPD, Russland und verschiedenen sowohl Politikern als auch Unternehmern in Russland und auch Unternehmern in Deutschland. Diese Connection ist vor allem entstanden um Gerhard Schröder in Hannover. Ich wusste auch gar nicht, dass es da eine Gruppe gab, die hieß Friends of Gerhard Schröder, kurz Frogs.
Oh Gott.
Egal.
Es ist alles so kleinkariert.
Ja, es ist einerseits kleinkariert und dann aber halt eine ziemlich große Weltpolitik, die daraus entstanden ist und die uns bis heute zu schaffen macht. Naja, Kohler war auch Chef der DENA, die kennen wir, das ist die Deutsche Energieagentur. Und den hat sehr lange sowas angetrieben wie Atomausstieg in Deutschland voranbringen. Und die Lösung, die er dafür gefunden hat und für die DENA, war eben Gas aus Russland.
Ja.
Kann man ja denken, so, ne? War ja auch lange diese Idee von der Brückentechnologie und so weiter. Und aber dass wir diese ganze Idee von der Brückentechnologie überhaupt in unseren Köpfen hatten, das hat auch Lobby Control schon vor Jahren so ein bisschen herausgearbeitet. Wer ist die DENA, wenn die Studien machen? Wer arbeitet denen zu? Wer redet da eigentlich mit? Stellt sich raus, ja, es sind halt die großen Energieunternehmen und die Gasunternehmen, die da vor allem mitgeredet haben. Also es ist klar in den 90ern entstanden, um Gerhard Schröder, als er noch in Niedersachsen war. Und dann ist er Kanzler geworden und hat auch Steinmeier ja mit sich genommen in die Bundespolitik. Also das hat alles schon miteinander zu tun.
Mhm.
Aber als dann die DENA entstanden ist und Kohler da auch der Chef war, das ist dann alles schon nach der rot-grünen Regierungszeit. Jedenfalls, man kann also so unterm Strich kann man sagen, dieser Stefan Kohler ist, wie Gerhard Schröder auch, letztendlich in erster Linie ein Gaslobbyist.
Mhm.
Und hatte auch sehr enge Kontakte zu einem Sergei Schmatko, das war früher der Energieminister in Russland, also ein enger Kontakt in den Kreml. Die beiden haben, und das wohl auch unter Amtshilfe von Steinmeier, der dann schon Außenminister war, es ist auch eine elendlange Story und da fallen auch noch ganz viele andere Namen.
Mhm.
Ich habe jetzt nur so die wichtigsten Stränge versucht zusammenzunehmen, damit ich sie hier einigermaßen erzählen kann. Jedenfalls Sergej Schmatko und Stefan Kohler haben zusammen in Berlin ein Unternehmen gegründet. Energy Efficiency Invest Eurasia heißt das, GmbH. Dieses Unternehmen wiederum hat in erster Linie dazu gedient, bei einem 200 Millionen Euro teuren Werk zur Herstellung von Verbundwerkstoffen in Belarus einzusteigen als Haupteigner. Also da merkt man dann auch schon wieder so eine Belarus-Connection, kommt auch noch mit dazu. Und das alles fand statt Ende 2014. Und 2014, wir spulen 10 Jahre zurück, hat Russland die Krim überfallen und annektiert. Stefan Kohler und Frank-Walter Steinmeier waren so enge Freunde. Die sind jeden Sommer zusammen auf die Berge gestiegen. Die haben sich ein Haus, Haus in Südtirol geteilt.
Privates und politisches haben sie stets getrennt. Das weißt du doch, dass das super geht.
Steinmeier hat auf Kohlers Beerdigung eine Rede gehalten, wo er überkritische Klimaschützer gedisst hat.
Wow.
Und Steinmeier hat sich auch damals, und jetzt kommt es wieder so ein bisschen zusammen, also dieses Unternehmen hat, wie gesagt, Anteile an einem Werk in Belarus gehabt. Und dieses Werk in Belarus wurde von Sanktionen belegt durch die EU und die USA. Und gegen solche Sanktionen sprach sich 2014 der Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier aus. Also das sind schon so ein paar ganz komische Geschichten. Ich habe noch so ein paar Schlaglichter aus dem Artikel mitgebracht, dann höre ich auch auf. Möge man sich einfach wirklich in Ruhe durchlesen. Erstens. Zitat: Im Februar 2015 wirkt Steinmeier am Waffenstillstandsabkommen Minsk II mit. Kohler echauffiert sich kurz darauf auf Twitter über die angeblichen NATO-Kriegshetzer. Zitat Ende. Zweitens: Kohler befürwortet wie Steinmeier Nord Stream 2 und Steinmeier befürwortet, dass die Pipeline die Stellung der Ukraine als Transitland schwäche. Da sind wir also schon eigentlich in einer Anti-Ukraine-Haltung.
Das war damals der deutsche Common Sense. Also ich glaube, das war auch Bevölkerungszeit. Darum verfängt das ja auch, glaube ich, heute immer noch so gut, dass man alles korrupte Nazi-Verbrecher. Ich glaube, dass du hast damals, wenn du damals mit jemandem über die Ukraine gesprochen hast, dann war immer so, Ukraine, es sind doch die, die Gas abzweigen, oder nicht?
Ja, aber das Interessante ist ja, warum haben wir das alle gedacht?
Ja, das liest du ja gerade vor.
Eben.
Also zum Teil, natürlich kommt da auch viel, was ich ja auch mal sage, das ist ja im Grunde ist ja Gesamt-Mittelosteuropa ein blinder Fleck gewesen. Also du hast nach Osten geguckt und hast Moskau gesehen und hast gedacht, das ist alles da, ne? Das alles hinterm eisernen Vorhang irgendwie und dass da einzelne Staaten, Völker, Ethnien unterwegs sind. Das hast du als Westeuropäer doch gar nicht wahrgenommen. Also das musstest du wissen wollen. Aber zufällig ist es nicht an dir vorbeigekommen.
Ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn der Bundesaußenminister bester Freund mit jemandem ist, der mit jemandem aus dem Kreml eine Firma gründet.
Ja, und da kann man sich ja vielleicht auch langsam mal anfangen zu fragen, ob nicht vielleicht zumindest ein Teil der seltsamen Russland-Affinität, würde ich es gar nicht mal unbedingt nennen, aber ich nenne es einfach so, der SPD, ob das nicht auch daher, weil mir kann doch keiner erzählen, weißt du, mir kann doch keiner erzählen, dass unsere Kinder nicht Dinge über uns wissen, von denen wir glauben, dass die sie nicht wissen. So. Und genauso kann mir niemand in der SPD erzählen, klar, irgendein Basismitglied in Hintertupfingen vielleicht, aber zumindest aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, also alle MdB, die ganzen Funktionäre und Funktionärinnen, die werden da doch was geahnt und mitgekriegt und sonst was haben. Ja. Entsprechend finde ich's, das ist fast schon Sumpf, was du da beschreibst.
Ja, ja. Ich war noch nicht fertig.
Verzeihung.
Drittes Schlaglicht und damit auch letztes, und das sind nur Schlaglichter, also wie gesagt, das ist wirklich ein kleiner Teil. Steinmeier warnt die USA vor Waffenlieferungen an die Ukraine. Er trifft Gazprom-Chef Alexei Miller und initiiert noch im Sommer 2015 eine deutsch-russische Summer School mit der Universität Jekaterinburg. Die Uni hat ihm deswegen einen Ehrendoktor verliehen. Zitat Ende.
Weißt du, wie sich das ist nicht Sumpf. Das ist gar nicht Sumpf. Das ist, was ich ganz am Anfang sagte, das ist ganz kleines Karo.
Das ist Klüngel.
Das ist, nee, noch nicht mal. Sondern die haben sich im Grunde korrumpieren lassen, ohne dass sie sich haben kaufen lassen. So wie, erinnerst du, Amthor, wo Amthor mit dieser komischen Dingsbums Intelligence Bude da in New York und Reisen gemacht und Anteile an der Firma und alles war schillernd und so. Das sind Leute, die kommen aus Verhältnissen, so wie du und ich und wahrscheinlich auch der weit überwiegende Teil unserer Hörerschaft. Wir kommen aus vergleichsweise einfachen Verhältnissen. Wenn wir auf regelmäßig auf große Konferenzen eingeladen werden, in guten Hotels wohnen, hofiert werden von Staatschefs, auf Yachten mitfahren dürfen. Ich denke mir, allen möglichen Kram kann ich mir jetzt ausdenken, der mich einfach strukturell so sehr beeindrucken würde, dass ich bestimmte Teile der Realität gar nicht mehr wahrnehmen würde. Das heißt, ich bin so sehr beeindruckt davon, was der Miller alles für mich getan hat und was der alles so, ne, und wen der alles kennt und wie geil der rumkommt und was das für ein starker Typ ist und so, dass ich überhaupt nichts mehr davon wissen will, was der Typ eigentlich für einen Dreck am Stecken hat. Und weißt du, wie ich darauf komme? Gerhard Schröder war, wenn ich das recht erinnere, ich weiß nicht, ob sie eng befreundet waren oder so, es gibt sehr viele Fotos von den beiden, mit diesem Versicherungsdrückerkönig aus Hannover. Ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß. Und das war, der Chef davon ist halt so der typische, von dem gibt es Fotos, wo er mit einem Mini-Pli und einem Schnörres vor einem fetten Mercedes steht. Und du denkst so, ja genau, das ist genau der Typ, der Omas miese Versicherungspolicen andreht. Und mit so jemandem war der Schröder eng. Ja, und das gab, da gab es damals auch so eine ganz komische Hannoveraner High Society irgendwie, wo die verkehrt haben. Und dieser Versicherungsdrückerchef, der hat halt Kohle ohne Ende und der hat halt auch rausgehauen ohne Ende. Ich meine, jeder von uns hat schon mal so einen Versicherungsdrücker-Heini kennengelernt und wie die rumposen. Ich meine, man muss sich nur mal angucken, was so Typen wie Mehmet Göker, ich empfehle sämtliche Filme über Mehmet Göker, die man sich nur so angucken kann, die hauen halt derart auf die Kacke, dass du... Ja, du bist halt so sehr beeindruckt von denen, dass du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, dass es irgendetwas geben könnte, das dich enteindruckt von denen. Ich glaube, ich habe...
Das kann schon sein.
Und das ist viel schlimmer, als sich einfach nur für fett Geld auf dem Schweizer Konto kaufen zu lassen.
Findest du es schlimmer? Ich finde es gleich schlimm ungefähr.
Nee, tatsächlich nicht. Weil käuflich ist jeder. Ja,
doch aber auch nur eine Form von Käuflichkeit.
Ja, aber eine viel erbärmlichere, wie ich finde. Guck mal, ich bin selber so ein armes Schwein, dass du mich in Grund und Boden beeindrucken kannst, wenn du mich die ganze Zeit auf deine Yacht einlädst. Wie arm ist das? Wie schwach, also weißt du, wie geistig, moralisch schwach bin ich, dass mich das so sehr beeindruckt, wenn du mit Geld um dich wirfst?
Ist eine These.
Ja, ist auch eine Arbeitshypothese.
Ich bleibe nochmal beim Lobbyismus, denn Lobby Control hat die CDU und CSU-Mitglieder aufgerufen, setzt euch zur Wehr gegen den Wirtschaftsrat. Und zwar hat Lobby Control eine Studie oder einen Rechtsgutachten in Auftrag gegeben zum Wirtschaftsrat der CDU, wie es immer so schön heißt, der gar kein CDU-Gremium ist, ja, sondern ein Lobbyverband, der, schreibt die Taz, parteiunabhängig ist und keine Finanzen offenlegen muss, was ja schon mal interessant ist. Die Webseite des Wirtschaftsrats sagt, der Wirtschaftsrat vertritt Interessen der unternehmerischen Wirtschaft gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. So, das ist ja alles okay. Also Lobbyverband, ne, und so weiter. Ja. Die Themen des Wirtschaftsrats sind, da hat Lobby Control meine Studie gemacht und gezeigt, dass es vor allem um so Sachen geht, wie sich gegen Klimaschutzmaßnahmen zu wehren oder gegen Menschenrechtspflichten in einem Lieferkettengesetz, also sowas, ne?
Profitschmälernde.
Weltverbessernde, aber profitschmälernde Maßnahmen der Politik. Und Lobby Control beschwert sich schon sehr lange, dass in der medialen Berichterstattung oft nicht erkennbar sei, dass das ein Lobbyverband ist und eben kein parteiinternes Gremium der CDU.
Nee. Presseversagen.
Das ist einerseits Presseversagen, aber man kann es ihnen auch nicht verübeln, denn der Wirtschaftsrat sitzt in jeder Vorstandssitzung der CDU.
Auf Einladung sozusagen? Oder wie machen die das? Also was kann ich, dann kann ich ja auch dahin. Das heißt, ich muss ja irgendwie von irgendwem dazu eingeladen werden, ne?
Also Lobby Control hat man nachgefragt und tatsächlich bestätigt die CDU, Zitat, die Präsidentin des Wirtschaftsrates, Astrid Hamker, ist qua Amt ständiger Gast im Bundesvorstand der CDU Deutschlands.
Ständiger Gast.
So wie ihre Vorgänger auch, genau, Gast. Sie hat kein Stimmrecht und so weiter, aber sie ist Gast und kann da beraten. So.
Naja, was heißt, kann da beraten? Die schreibt halt mit, geht nach Hause und schickt dann ihre Fußtruppen los, um bei den Abgeordneten Zeug zu erzählen. Ja, das ist clever.
Jetzt sagt das Rechtsgutachten, das Lobby Control in Auftrag gegeben hat, der ständige Gaststatus der Präsidentin des Wirtschaftsrats mit Teilnahme und Rederecht an den Sitzungen des Bundesvorstands der CDU verstößt sowohl gegen das Parteiengesetz als auch gegen die Satzung der CDU.
Haben die geklagt? So.
Das können sie nicht. Das kann Lobby Control nicht. Eine Klage kann nur innerhalb der Partei erfolgen. Das heißt, und deswegen appelliert Lobby Control jetzt an die CDU-Mitglieder, die noch ein Gewissen haben, dass sie ihre Mitgliedsrechte wahrnehmen sollen und auf die Transparenz drängen bzw. dafür sorgen sollen, dass der Wirtschaftsrat eben nicht automatisch an allen Vorstandssitzungen teilnimmt. Ich zitiere Christina Deckwirth, die war bei uns in einem Podcast zu Gast, bei den Gasmachenschaften, das wir zusammen und für Greenpeace produziert haben. Sie sagt, der Wirtschaftsrat vertritt die Interessen von Unternehmen. Dies widerspricht der Aufgabe einer Partei, die die Interessen ihrer Mitglieder vertreten soll. Zitat Ende.
Ja, ja, also, das ist allerdings, das ist tatsächlich eine sehr prinzipienhafte Sichtweise. Ne? Stimmt, aber die Mitglieder sind vielleicht nur deswegen Mitglieder in der CDU, weil sie wollen, dass die Interessen der Wirtschaft vertreten werden.
Also, das, glaube ich, geht ein bisschen weit. Ich glaube, die Diversität der Gründe, warum Menschen in der CDU sind, dürften sehr groß sein.
Ja klar, aber vielleicht ist das auch immer auch einer der Gründe.
Die Wirtschaftskompetenz.
Genau, ja, die haben sie ja ganz eindeutig.
Naja, fand ich jedenfalls lustig.
Ich habe zwei Sachen aus Brüssel mitgebracht, eigentlich drei. Alle halbe Jahr gibt es eine Meinungsumfrage, eine repräsentative in den EU-Ländern. Die Kommission ist Auftraggeberin und das Ding nennt sich Eurobarometer. Da gibt es dann immer die gleichen Fragen zu sozialer Lage, Gesundheit, Politik, wie finden Sie die Institutionen, so Zeugs halt. Und auch halt immer Spezialfragen zu so unterschiedlichen Themen. Und diesmal ging es halt um die Wahlen, weil im Juni dieses Jahres sind Wahlen zum EU-Parlament. 81% der Leute sagen, dass die Wahlen dieses Mal noch wichtiger sind als sonst. Am meisten finden das die Schweden. Am wenigsten finden es die Leute in Bulgarien. Die Wahlbereitschaft ist um 10 Prozentpunkte gestiegen. Ich muss mal aufhören, Zahlen zu sagen. Aber trotzdem, die Wahlbereitschaft ist gestiegen auf 71%. Mhm. Gucken wir mal hinterher, wie die Wahlentscheidung, Achtung, Futur 2, gewesen sein wird. Mhm. Dafür ist Futur 2 gut, liebe Kinder. Die wichtigsten Themen für die Wahlentscheidung. Platz 1, soziale Ausgrenzung. Platz 2, Gesundheitsvorsorge. Platz 3 teilen sich die Wirtschaft und Arbeitsplätze und Sicherheit und Verteidigung. Sind alle aber nur knapp voneinander entfernt. Der wichtigste Arbeitsauftrag für die Europäische Union ist auf Platz 1 Sicherheit und Verteidigung. Auf Platz 2, den teilen sich wieder, Energieversorgung und Lebensmittelsicherheit und Agrarpolitik. In der nächsten Legislatur zu verteidigende Werte für die Europäische Union sind die Plätze 1 bis 3 Frieden, Demokratie, Menschenrechte. 60% der Wahlbevölkerung sagen, sie gehen informiert zur Wahl. Das ist jetzt, da bin ich immer so ein bisschen in der Zwickmühle. Mm. Weil mein Ansatz ist, trotz allem, ist mein Ansatz immer auch ein liberaler. Und die Institutionen, sowohl national als auch supranational, also in der EU, die stellen alle Informationen in wirklich hinreichender Aufbereitung, in hinreichend Sprachen zur Verfügung, dass jede und jeder top informiert über die Vorgänge in der Europäischen Union sein kann. Wir haben eine Presse, die über diese Vorgänge vermitteln kann und auch über diese Vorgänge vermitteln tut. Wow, was ein Deutsch. Vermittelt. Das macht sie nicht immer gut und das macht sie, finde ich, nicht in ausreichendem Umfang. Vor allen Dingen findet viel zu wenig Einordnung statt. Und interessanterweise ist das ARD-Studio in Brüssel eins der größten auf der ganzen Welt. Also die haben da schon extrem Personal, aber sie schaffen es trotzdem nicht, das irgendwie an die Leute zu bringen. Und darum würde ich, glaube ich, zumindest was die EU angeht, ein bisschen von meinem liberalen Ansatz abrücken. Mein liberaler Ansatz ist, alle Informationen liegen da. Sie dir zu holen, ist deine Pflicht, wenn du denn mitreden willst.
Ja.
Dass natürlich alle mitreden, ohne sich die Informationen geholt zu haben, steht immer auf einem anderes Thema. Vielleicht sollte das aber den Institutionen trotzdem nochmal, weil 40% wissen nicht, was sie da tun, wenn sie wählen, proaktiv zu informieren. Also wirklich nochmal auf andere Art und Weise auf die Menschen zuzugehen, über Pressearbeit, über was weiß ich was. Meinetwegen, dann machst du halt ein Guido-Mobil und fährst damit durch die Gegend und informierst die Leute. Rekordergebnis bei der Frage nach dem positiven Image des EU-Parlaments. 41% sagen, ja, das Image des EU-Parlaments ist positiv. Immerhin sagen auch 40%, es ist neutral. Das heißt, es war gerade weniger als ein Fünftel findet das EU-Parlament doof. Mhm. Und ich finde, damit kann man arbeiten.
Voll.
So, und wenn du und ihr alle jetzt nicht wisst, was die Europäische Union überhaupt ist,
Oh Gott, Holger, wir sind fast am Ende der Sendung. Wir sollten jetzt noch damit anfangen.
Bei der EU gibt es gratis Karten von der Europäischen Union. Die kannst du da einfach bestellen. Riesige Wandkarten mit allen möglichen Grenzen und politischen Tralala und so weiter. Völlig für lau. Ich habe ja so eine Schwäche für Karten.
Nee, das wusste ich
nicht. Ich habe eine große Schwäche. Ich habe keinen Platz für Karten. Mhm. In meiner Kreuzberger Wohnung, da hatte ich einen sehr, sehr langen Flur, der hing voller Karten. Also ich habe da so eine Schwäche für, darum hat mich das so begeistert jetzt. Also falls ihr Platz an der Wand habt, es gibt gratis EU-Karten bei der Europäischen Union und jede Menge andere Publikationen gibt es da auch gratis. Mhm. Sowohl für unser einen, als auch für Schüler und Schülerinnen, als auch für LehrerInnen. Link in den Shownotes. Und noch was gibt's von der EU und zwar auch gratis. Wer zwischen Juli 2005 und Juni 2006 geboren ist, der kann sich bis Ende April mal wieder bewerben für eins von 35.500 Bahntickets. Verschenkt die EU nämlich und mit denen kannst du dann bis zu 30 Tage kostenlos durch Europa reisen. Also falls ihr selbst jung seid oder junge Leute kennt, für die das was wäre, Link gibt's auch in den Shownotes.
Dann schauen wir mal über unseren eurozentrischen Tellerrand hinaus. Wir gucken diese Woche mit Shamjaf nach Dubai. In Dubai gibt es eine Geschichte diese Woche, da treffen sich sozusagen Impfgegnerinnen mit Chemtrails-VerschwörungstheoretikerInnen. Und zwar hat es in Dubai so viel geregnet, dass Leute auf einmal auf den Plan getreten sind, die gesagt haben, das liegt daran, dass wir die Wolken impfen. Wenn ihr euch jetzt an den Kopf fasst und denkt, oh mein Gott, was ist los?
Moment, da ist eine Schwurbler-Konferenz und die ist getrollt worden von Leuten, die gesagt haben, wir haben euch die Konferenz verregnet?
Nein, so ist es auch nicht.
Schade.
Also es gibt keine Konferenz und es hat einfach wahnsinnig viel geregnet in Dubai, so viel wie noch nie seit der Wetteraufzeichnung.
Ich dachte, da wären Schwurbler, hast du nicht gesagt, da wären...
Nein, da treffen sich. Also es ist ein Thema, wo sich diese Leute treffen,
ach so,
wenn
ich dachte,
im
die
Internet
hätten sich in Dubai
darüber
okay, verstehe.
Diskutieren.
Ah, Entschuldigung.
Habe ich das so blöd ausgedrückt?
Ja, oder ich habe nicht genau genug hingehört.
Mensch, das tut mir leid. Na jedenfalls haben wir ein Glück, Shamjaf an Bord, die uns mal erklärt, was genau da los ist.
Ja, also in Dubai und Abu Dhabi hat es innerhalb von nur 2 Tagen mehr geregnet als normalerweise in einem ganzen Jahr überhaupt. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Emirates News Agency war das extremste Regenereignis seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1949. Das Ganze hat stattgefunden zwischen dem 15. und dem 16. April, also vor einigen Tagen. Da hat es eben so heftig geregnet, dass die üblichen Jahresniederschläge locker übertroffen wurden. Normalerweise sind solche Starkregen in dieser Wüstenregion eher eine Seltenheit, obwohl 2016 gab es auch schon mal heftige Regenfälle und Überschwemmungen. Und dieses Mal war es einfach unglaublich krass. So krass, dass Flüge gestrichen wurden, Schulen dicht machen mussten und der ganze Verkehr auf den Straßen zum Erliegen kam. Auf den sozialen Medien sieht man Videos, die zeigen, wie Autos einfach weggespült werden. Und in einem der populärsten Einkaufszentren in Dubai brach sogar die Decke ein, weil so viel Wasser reinkam. Und auch die U-Bahn in Dubai musste auch den Betrieb einstellen. Also ein totales Chaos. Nach diesem Megaregen kamen dann die Überschwemmungen, weil die Kanalisation in den Küstenstädten eben mit den ganzen Wassermassen einfach nicht klar kam und überall das Wasser stand. Einige Leute haben dann auf den sozialen Medien geschrieben, das liegt am Wolkenimpfen, Leute. Wacht doch auf, das liegt am Wolkenimpfen. Wolkenimpfen, auch für Englisch Cloud Seeding genannt, das ist diese Methode, bei der die Vereinigten Arabischen Emirate unter anderem, aber auch andere Länder, Chemikalien in die Atmosphäre jagen, um mehr Regen zu produzieren. Die haben das nämlich gerade erst diese Woche gemacht. Beim Wolkenimpfen konkret werden meistens eben natürliche Salze wie Kaliumchlorid verwendet, um die Wolken zum Abregnen zu bringen. Aber das machen sie nicht seit erst dieser Woche, sondern das machen sie schon seit mehr als 20 Jahren. Seit 2002, genauer gesagt, machen die Emirate das mit dem Wolkenimpfen, um ihre Wasserprobleme in den Griff zu bekommen. Das hat auch schon mal zu Überschwemmungen geführt, ja, weil die Gegend einfach nicht auf so viel Wasser eingestellt ist oder eingestellt war. Neu ist Wolkenimpfen auch an sich einfach gar nicht in den 40er Jahren. haben US-Forscher die Idee von Cloud Seeding bereits ausformuliert und die führten dann laufend Testflüge durch, damals noch mit Trockeneis, das denselben Effekt auf die Wassertröpfchen hatte wie heute eben das Kaliumchlorid oder Silberiodid. In den letzten Jahrzehnten wurde die Methode von Energieversorgungsunternehmen, von Staaten wie eben die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch China, die USA, Russland immer häufiger genutzt. Und dieses Mal sagen die WissenschaftlerInnen, dieses Wolkenimpfen, das hat nichts mit den Überschwemmungen zu tun oder mit diesem Starkregen zu tun. Sie fragen sich aber bei solchen extremen Wetterereignissen, da fragt man sich natürlich schon, ob nicht vielleicht der Klimawandel hier seine Finger im Spiel hatte oder hat. Das ist noch sozusagen to be discussed. Das Ganze hat natürlich nicht nur in Dubai und Abu Dhabi stattgefunden. In der Nachbarschaft, also in Oman zum Beispiel, sind sogar mindestens 18 Menschen wegen der Überschwemmungen ums Leben gekommen. Auch Bahrain, Katar und Teile von Saudi-Arabien hatten ungewöhnlich starke Regenfälle gehabt. Und trotz eben dieser ganzen Überschwemmungen und trotz der ganzen Schäden und auch wenn die Häuser überschwemmt und Pools überlaufen sind, hat Dubais Medienbüro die Regenfälle als Regen des Guten bezeichnet.
Das ist so, ich finde, dass da kann man eine sehr schöne Formulierung ableiten. Ich werde in Zukunft immer nur noch vom Regen des Bösen reden, weil ich Regen oll finde.
Aber ich finde es so interessant, wie die Leute dann eher daran glauben, dass das Wolkenimpfen an allem wacht auf, anstatt mal zu gucken, ey, vielleicht Klimawandel. Extremwetter.
Ja, das ist
so eine.
Nee, überhaupt nicht. Das ist in deren Logik oder in deren Weltbild ist das, also man sagt ja Occam's Razor, ne? Die eleganteste Lösung ist höchstwahrscheinlich die richtige.
Die einfachste, oder?
Die einfachste,
ja. Oder die einfachste
im Sinne von, ja,
Erklärung. Also,
was über deren Weltbild schwebt, ist ja die Vorstellung davon, dass es eine New World Order geben soll. Dass es also eine Organisation gibt, die eine neue Weltordnung herbeizuführen versucht. Und dass eins der Werkzeuge, um diese neue Weltordnung herbeizuführen, ist der Klimawandel. Ja, das ist die Pandemie ist eins der Werkzeuge, um dahin zu führen. Der Klimawandel ist eins der Werkzeuge. Und solche Eingriffe in das Wettergeschehen ist auch eins der Werkzeuge. Das heißt, für die ist es wesentlich plausibler, dass da geheime Mächte am Werk sind, als dass da die Natur am Werk ist. Das ist gar nicht dumm. Also in deren Weltbild ist das absolut schlau, davon auszugehen. Das ist ein bisschen peinlich, aber zu machen. Ich habe hier noch ein Werkzeug der NWO, um die neue Weltordnung herbeizuführen. Ich hatte da neulich eine Erkenntnis zur geschlechtergerechten Sprache. Die Erkenntnis ist, bin Mitte 50, vielleicht hätte ich dir was früher haben
Meinst
können.
Meinst du, ich lach dich gleich aus, ja?
Nö, das glaube ich nicht, weil ich hatte dir das ja schon mal erzählt. Also meine Erkenntnis war halt, also es gibt halt dieses beliebte Argument der GegnerInnen der geschlechtergerechten Sprache. Und das lautet eigentlich: Ich werde zu einer neuen Sprechweise gezwungen, aber das ändert ja gar nichts an der Ungleichheit. So. Das ist im Kern richtig und es ist im Kern aber noch viel mehr ein Argument, das darauf spekuliert, dass man jemand Denkfaules vor sich hat. Ja. So, und ich habe über dieses Argument, ne, eigentlich nie nachgedacht, weil ich mir gedacht habe, das mag ja sein, aber es ist ein Akt der Höflichkeit. Was soll's denn? Tut mir ja, vor allen Dingen, es tut mir nicht weh. So. Das finde ich immer, tut mir nicht weh. Wenn es mir nicht wehtut und jemand sagt, kannst du das vielleicht so machen? Und das kostet, also wenn ich keine Kosten habe, dabei mein Verhalten zu ändern, ich damit jemandem aber einen Gefallen tun kann, dann mache ich das halt. So, und mit Kosten meine ich nicht Geld, sondern Aufwand, alles, also Kosten halt. Meine Erkenntnis ist, und tatsächlich kam die mir in der letzten Ausgabe der Vrindheit, als ich mich mal wieder mit einer Spielart dieses Arguments auseinandersetzen musste und dachte, jetzt will ich aber mal was dagegen halten, kam mir dann einfach die Erkenntnis, Moment mal, geschlechtergerechte Sprache, also das Gender, Sternchen, Doppelpunkt, you name it, das soll überhaupt gar nichts unmittelbar ändern. Das ist nicht dazu da, die Verhältnisse zu ändern, sondern das ist nur dazu da, die Verhältnisse sichtbar zu machen, also Bewusstsein zu schaffen dafür. Klar, im Idealfall ist dann, ne, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wenn ich Bewusstsein geschaffen habe, dann kann ich was an den Verhältnissen ändern, wenn mir die nicht passen. Uns Männern passen die Verhältnisse natürlich, die wir da vorfinden, weil für uns ist es ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gut gelaufen. Aber also, was es aber macht, und das finde ich so schön, dieses Bewusstsein schaffen, dieses Sichtbarmachen, das macht die geschlechtergerechte Sprache wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Weil sonst würde nämlich nicht dermaßen viel darüber gejammert werden, als bekäme man wirklich seine Schreibhand abamputiert oder irgendwie sowas. Mhm. Also es ist immer so, die Leute hatten auch überhaupt kein Problem, Milchkaffee Latte Macchiato zu nennen. Ja? Es ist nicht richtig Milchkaffee, sondern es ist was anderes. Ich weiß, Kaffee-Nerds. Aber weißt du, wir ständig führen wir neue Dinge, ständig ändern wir unsere Sprache. Aber da ist das falsch. Es ist schon ganz witzig irgendwie. Jedenfalls, warum ich überhaupt nochmal darauf komme. Ich habe einen total geilen Artikel gefunden, der erklärt, und so heißt der Artikel auch, die Wissenschaft hinter den Gendersternchen. Mhm. So, und jetzt rat mal, wo ich den Artikel gefunden habe. Das ist ein toller Artikel. Absolut super. Super aufbereitet. Wo habe ich den gefunden? Kommst du nie drauf?
Bei der Gesellschaft für deutsche Sprache.
In der Apothekenumschau. Also. Krass, oder?
Okay. Siehst du, ich war zu abseitig. Ich dachte, wenn du so fragst, muss es bei der Gesellschaft für deutsche Sprache gewesen sein, weil da würde niemand drauf kommen. Aber nee, okay.
Also es ist tatsächlich so. Es ist halt so ein Artikel, der einfach mal so was weiß die Wissenschaft eigentlich darüber? Mhm. Einfach mal so zusammengeschrieben hat und das auch wirklich sozusagen, ich meine, Apothekenumschau weiß ja auch, wer ihr Publikum sind.
Ja, das stimmt.
Und sie haben diesen Hintergrundartikel genau so aufbereitet, dass das Publikum das auch nachvollziehen kann. Das heißt, es ist nochmal ein Hauch leichter, ein Hauch konservativer leicht verständlich, als es bei Quarks vielleicht der Fall ist. So, also, das ist super gemacht. Also, wir sind wirklich ein Lesetipp. Der Schluss lautet, verschiedene Arbeiten weisen darauf hin, dass die Veränderung der Sprache Veränderungen in der Welt zumindest begünstigen kann. Auch wenn gendergerechte Sprache kein Wundermittel ist, unnötig, unverständlich oder ausschließend ist sie aus wissenschaftlicher Sicht nicht. Das heißt, du magst das so finden, wenn du das behauptest, aber damit sprichst du ausschließlich für dich selbst.
Dann kommen wir noch zu einer guten Nachricht, keine Wochendämmerung ohne gute Nachricht. Wenn ihr mehr gute Nachrichten wollt als nur diese eine, dann geht zu Hopeful News, ein Podcast, der jeden Sonntag erscheint und nur gute Nachrichten der vergangenen Woche berichtet.
Und zufälligerweise von genau der Firma produziert wird, die auch die Wochendämmerung euch liefert, auch produziert.
Beschert. Genau, von Haus 1 und einen Podcast, den wir sehr lieben mittlerweile, also weil er einfach wirklich auch uns bei der Arbeit daran schon gute Laune macht. Also das ist auch das Ziel des Ganzen, dass in all den schlechten und deprimierenden oder aufregenden oder wütend machenden Nachrichten, die wir jeden Tag ganz viel lesen, vor allem Holger und ich, weil wir ja die Wochendämmerung machen dürfen, gibt es eben auch ganz viele gute und die spielen die Hauptrolle in diesem Podcast. Naja, hier kommt meine gute Nachricht. Die ist, glaube ich, nicht in Hopeful News. Das ist jetzt nämlich das Doofe. Ich muss immer so ein bisschen gucken, dass es sich nicht doppelt, aber manchmal klaue ich auch bei denen.
Ja klar, wir klauen doch nur bei anderen.
Das stimmt, aber nicht beim eigenen Podcast, weißt du, das ist dann natürlich, ja, da geht das natürlich
da
nicht.
Halt.
Aber die Nachricht, die ich gefunden habe, ist, dass eine Tierart wieder auferstanden zu sein scheint. Es geht um den Java-Tiger. Das ist eine bestimmte Tigerart, die seit 2003 eigentlich als ausgestorben gilt. Dann haben Menschen, Viehhirten, die in der Gegend wohnen, wo eben der Java-Tiger unterwegs ist. Ich habe vermutet, und das stimmt auch, es ist auf der indonesischen Insel Java. Dass da Viehhirten gesagt haben, sie hätten immer mal wieder Java-Tiger gesehen. Aber niemand hat ihnen geglaubt und
Yeti.
So ungefähr. Ja, ich habe den Java-Tiger gesehen.
Super.
Nein, der ist ausgestorben. Aber jetzt hat man in einem Zaun ein Tierhaar gefunden. Und was kann man mit Haaren machen?
DNA-Analyse.
Yay! Und hat genau eine DNA-Analyse gemacht. Und jetzt steht der Verdacht im Raum, dass der Java-Tiger doch nicht ausgestorben ist.
Oder jemand von einem ausgestopften Java-Tiger da ein Haar hingetrollt hat.
In den Zaun von einer Viehherde. Das ist schon, na stimmt, also wenn die Viehhirten das behaupten, dann müssen sie Beweise liefern. Ne?
Erstens das und zweitens kann man damit vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen Geld locker machen, wenn der Java-Tiger 7 Schafe gerissen hat, die ich aber eigentlich verwurstet und sowieso schon verkauft habe. Ich weiß, ich bin ein Schwein. Ich bin einfach ein zu fieser Typ. Nein, das war eine gute Nachricht. Punkt.
Ich weiß ja noch nicht. Es könnte potenziell eine gute Nachricht sein, weil gesehen hat ihn außer ein paar Viehhirten bisher immer noch niemand. Hm. Aber vielleicht kann er sich einfach gut verstecken und vielleicht ist er ja doch noch da. Das heißt, wir haben vielleicht eine Tierart weniger ausgerottet. Jetzt habe ich selber eine schlechte Nachricht. Ich bin zu versaut.
Irgendwann kriege ich euch alle. Ja. Ich kriege euch mache ich fertig.
Ja, naja, aber vielleicht haben wir ein paar Exemplare überlebt. Und wenn das so wäre, könnten sie sich ja vielleicht auch wieder fortpflanzen. Und dann könnten wir ja vielleicht was dafür tun, damit wir nicht noch mehr ausrotten. Ich versuche den Bogen zu kriegen und kriege ihn einfach nicht. Kommen wir zum Limerick der Woche. Das Thema der letzten Woche war Steckenpferd. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Klein floh des Nachts auf dem Steckenpferd, machte auch nicht nach längeren Strecken kehrt, lebt nun frei in der Wildnis, neben Biber und Iltis, wo er sich nur von Würmern und Schnecken nährt.
Escargot. Ich nehme den von Nto, Ento. Weil das auch thematisch zur Sendung passt, witzigerweise. Beim Waldausflug mit seinem Steckenpferd ritt Holgi durch einen Zeckenherd. Daran gab's nichts zu schimpfen, denn er war fleißig impfen. Seht zu, dass auch ihr eure Impfung klärt.
Ich würde eigentlich Melina bevorzugen, weil sie ist eine Frau und ich bevorzuge die Frauen. Aber
Frauen werden stets bevorzugt behandelt.
Das stimmt. Na, ich nehme den von Melina, du hast recht. Ich entdeckte neulich eine Herde, ganz erstaunlich dünner Pferde. Da ist nur ein Stecken, mit dem sie sich recken. Denk nicht, dass ich so Reiter werde. Haben wir ein Thema für diese Woche schon, was wir gut finden? Zecken hatten wir schon.
Geschlechtergerechte Sprache.
Du meinst gendern.
Hausärzte.
Oh, ist langweilig.
Mehr habe ich nicht im Angebot. Was ist denn noch im Angebot?
Ich hätte noch Wirtschaftsrat.
Dubai. Dubai es ist.
Dann nehmen wir Dubai und kommen zum Börsenticker. Montag.
Wall Street dreht ins Minus.
Dienstag.
Wall Street macht etwas Boden gut.
Mittwoch.
Alle Erholungsversuche gescheitert.
Donnerstag.
Zinssorgen und kein Ende.
Freitag.
Anleger nervös wegen Lage im Nahen Osten.
Das ist ja eine Woche hier gewesen. Und damit kommen wir zum Faktencheck.
Hallo, ich bin Katharina Alexander und das ist der Faktencheck. Wir starten in den USA bei der Frage, warum hasst Trump die Ukraine? Was war da eigentlich nochmal los mit Zelensky? Und dieses Zitat, Trump hasst die Ukraine, das hat Lev Parnas gesagt. Lev Parnas ist ein ukrainisch-US-amerikanischer Geschäftsmann und ehemaliger Trump-Vertrauter, der sich gegenüber Politico geäußert hat, dazu, wie Trump eben zur Ukraine steht. Und dieser Hass von Trump geht mutmaßlich darauf zurück, dass in einem Telefonat 2019 Trump Zelensky darum gebeten haben soll, Ermittlungen gegen Joe Biden und gegen Joe Bidens Sohn Hunter Biden einzuleiten. Es ging damals um den Vorwurf, dass Biden die Entlassung eines ukrainischen Staatsanwaltes gefordert hätte und damit gedroht habe, Zahlungen an die Ukraine einzustellen. Und Zelensky hat damals nach dieser Bitte von Trump aber erstmal gar nichts gemacht und hat das ausgesessen. Und dann wurde das Telefonat geleakt. Und das hat das erste Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump angestoßen. Und der ist deswegen offenbar immer noch sehr, sehr sauer. Als nächstes ein kleiner Hinweis noch zur Borreliosepille. Also wenn man von einer Zecke gebissen wird und diese Zecke trägt diese bestimmten Borreliosebakterien in sich, dann dauert es 36 bis 48 Stunden in der Regel, bis das Bakterium übertragen wird. Man hat also wirklich eine Menge Zeit und sollte, wie Katrin auch gesagt hat, sich einfach regelmäßig absuchen, aber muss jetzt nicht direkt in Panik verfallen, weil man eine Zecke entdeckt hat. Den Namen des Versicherungsfuzzis aus Hannover, mit dem Gerhard Schröder abgehangen hat, habe ich nicht rausfinden können. Vielleicht hat jemand da einen Tipp für mich, dann kommentiert das doch gerne. Und dann auch noch ein kleiner Hinweis. Also, die Recherche von Lobby Control zum Wirtschaftsrat ist aktuell. Der Taz-Artikel, aus dem Katrin zitiert hat, ist allerdings schon 2 Jahre alt. Auch damals hat sich Lobby Control schon mit dem Wirtschaftsrat beschäftigt. Es ist also weiterhin ein aktueller Artikel, aber falls ihr da in die Shownotes guckt und euch wundert, das ist die Story dahinter. Dann nochmal zur Korrektivrecherche und dem Ökogas. Da ging es ja darum, dass diese CO2-Gutschriften aus Klimaschutzprojekten oder Klimakompensationsprojekten, CO2-Kompensationsprojekten nicht so plausibel waren. Und da haben jetzt 20, vor allem kommunale Gasversorger, gesagt gegenüber Korrektiv, dass sie ihre Tarife überprüfen und die Ökogastarife auch vorläufig zum Teil sogar einstellen wollen. Und als letztes zum Cloud Seeding. Neben Kaliumchlorid, das Sham ja auch schon angesprochen hat, wird vor allem Silberjodid genutzt, um diese Wolkenbildung anzuregen. Das war's für heute. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Und hier sind wir auch am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch. Ihr macht diese Sendung überhaupt erst möglich. Falls ihr noch nicht dabei seid, dann findet ihr auf wochendämmerung.de alle Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Für die verschiedenen Wege gibt es auch verschiedene Benefits, außer ihr zahlt direkt auf unser Konto. Da ist der einzige Benefit, dass wir mehr davon haben. Bei Apple gibt es zum Beispiel eine werbefreie und abspannfreie Version des Podcasts und bei Steady gibt es auch
den Überblick verloren.
Werbefreiheit
in der Mitte?
Und unzensiert und außerdem gibt es da die Ultras und den Fanclub und wenn ihr da Mitglied seid, lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor und das kommt jetzt.
Dünns 1.
Martin Afanasyev.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack ist traurig, dass es O. Chamberlain gibt, sieht aber weit und breit keinen Churchill.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Der Olaf 1999999993. Was denn? Der Olaf 19.993 und der Fiete 1273 gratulieren Maya zum 373. Geburtstag sowie dem Holger zum 19.940. und der Kader zum 15.173.
Gehacktes Brötchen oder Mettbrötchen. Der Fleischkonsum in Deutschland ist seit Jahren stark rückläufig. Lieber Microgreens aufs Brot.
Microgreens? Ist das so Erdnussbutter?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Nee, das ist doch so Sprossen und Zeug, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Sprossen, Dill und wie heißt das? Kresse, die Kresse halten. Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey-Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Höhl.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Was? Keine Kapern?
Jule Krohn.
Sabine Lorenz.
Der Dösewicht ließ sich breitschlagen, am letzten Wochenende bei einem Umzug mitzuhelfen. Mit Mitte 40 fühlt sich das am nächsten Morgen ungefähr so an, wie der achtarmige Verzehr von der Kiste Bier.
Müsli, 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 Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Nusan, Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Christi Tönicht zu.
Joachim Urlas.
So, dann Bus und so weiter.
Jens Fiewig.
Wing Commander Lord Flashhards Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind Wahlumfragen.
Das wäre interessant. Bert und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier kommt der Fanclub.
Übrigens, die 32,50 Euro, die ich letzte Woche erwähnte, werden auch von denjenigen mitgezahlt, die Leistungen vom Staat erhalten und so weiter.
Anja und Janus Bielefeld.
Jan und Steffi empfehlen euch die Anmeldung zum Tag der Klimademokratie am 27.04.2024. Per Videokonferenz führen Bürgerinnen Klimagespräche mit PolitikerInnen des Bundestags. Wir können dringende Fragen stellen oder einfach zuhören.
Janine Schöne.
Lisa und Sebastian.
Lise grüßt den Itze. Ach nee, der ist ja nicht eingeladen.
Oh mein Gott, ein Fnord. Was soll ich nur tun? Ah, am besten mache ich einfach die Augen zu, denn...
Wenn du den Fnord nicht sehen kannst, kann er dich auch nicht essen. Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Ach so, das Denn hätte was stehen lassen müssen, damit Timo Altfelde sich möglicherweise dazu durchringt, den Fnordsatz weiterzuführen, oder?
Vielleicht.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Also Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Christoph, wir sollten mal unseren Namen bei Steady ändern.
Christoph Henninger und so weiter.
Antonio Coimbra de la Coronia e Acevedo.
Gian Andrea Konzett.
Katrin Czernocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Cristiano del Tauscho.
Roland Erck.
Klot Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen. Da ist er.
Moste Taxi hymniert, verspät zu Mayas ersten Geburtstag voll und so weiter.
Oliver Förster.
For She's a Jolly Good Bellow ist eigentlich ganz schön.
Ja.
Naja, der Fossi-Bär, entschuldige Moss.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Ideen für Kneipennamen. Kneipkur, Trankenhaus, Unsichtbar, Enemene XX, Zumba Tätere, Bier gewinnt, Kneipleft, Wein oder Nichtwein, Gibglas, Alko Black Hole, Neunmal Krug, Alkotheke, Kurzenpause, Taberna Rasa, Schnaps zu, On the Drink, Galeria Saufhof, Bar Simpson und Masturbine.
Auf Bar Mitzwa ist keiner gekommen. Im Übrigen habe ich das nicht, also ich habe den Verdacht, dass man mindestens die Hälfte dieser Kneipennamen irgendwo in Moabit finden kann. Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Gatter.
Jonas Günther.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam Jenny mit J wie in Joghurt, beim J in Jenny, also kein Vorname, und Stefan Herzog, der Joghurt auch einfach so mag.
Ich auch, ich mag auch Joghurt. Michael Heine.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Das wärmste Jäckchen ist ein Cognacchen.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Bobby K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikasi.
Jasmin Kieseliermack.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Klimper Klimper.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski. Wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kobol.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kuhlfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Kathi und Joni wünschen sich Wochendämmerung live.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Edu Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe gratuliert Herbert Arthur Wiglef Klamor Grönemeyer zum Geburtstag. Der heißt Herbert Arthur Wiglef Klamor Grönemeyer zum Geburtstag. Zu Gutenberg oder zum Geburtstag?
Okay. Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
Regierungskrise in Bayern. Flugblatt aus Aiwangers Schulzeit aufgetaucht, in dem er gendert.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon.
Ja, aber die Überschrift vorzulesen geht mir am Sack.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Ich bin am Ende, kriege ich meine Zunge nicht mehr.
Ja, meine ist auch schon müde.
Rüdrutz.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Chip und so.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Blasenstein.
Gemobster und im Steinturm verbauter Pfotenziegelstein.
Pommesstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Dip.
Ich mag Züge und die Wochendämmerung.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und so weiter.
Du musst es fertig lesen und mit der Stimme oben bleiben.
Und etwas spät dran auch Danke für die liebe Postkarte.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
essen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth so viele Likör-Ostereier, Himmel, Arsch und Zwirn. Essen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth so viele Likör-Ostereier, bis sie alle gepflegt angetütert sind. Frohe Ostern nachträglich und so.
Sebastian und Henry.
Fauli, das Fault hängt ab und macht alles ganz langsam.
Die einzige Sache, die ich richtig gut kann, ist alles, was ich mache, schlecht zu reden. Und selbst daran scheitere ich.
Ich kann gut über andere schlecht reden.
Auch gut.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Sebastian verweist auf Fuchsbrumm und gibt folgende Lifehack, Wackelaugen auf Kreditkarte und so weiter.
Andreas Waschk.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker jeglicher Art verringern die Arbeitseffizienz quasi immens. Weisheiten von Alkoholix und Obenix.
Martin Wittmann.
Felix, der weiter Werbung bei Vätern für eine lange Elternzeit machen will. Und so weiter.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
What could it be? It's a marriage. You're scheming on a thing. That's sabotage. Ist das richtig? Scheming?
Ist es nicht, wahrscheinlich ist it's a mirage, oder?
Mirage?
Damit es auf Sabotage reimt? Ich weiß es gar nicht mehr. Was heißt das? What's a mirage?
A mirage?
Da gab mal ein Flugzeug, also den Flugzeughersteller, glaube ich sogar, der Mirage hieß. Oder das Flugzeug hieß Mirage, eins von beiden. Aber das ist ja nicht what could it be, it's a mirage. He's scheming on a thing, that's sabotage. Wir werden es nie rausfinden, aber ich glaube, es ist von den Beastie Boys. Uwe Zieling.
Ah, eine Mirage ist eine Fata Morgana.
Ah.
Guck einer an. Und Martin Balasch. Vielen herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank auch von mir.
Und das war die Wochendämmerung vom 19. April 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.